SWR 2 aktuell.
Am Donnerstagmittag mit Pascal Lechler und diesen Themen. Brüsseler Gipfel Nummer 1. Kommt jetzt das Comeback der Atomenergie? Wir sprechen über alternative Reaktorkonzepte. Brüsseler Gipfel Nummer 2. Kommt jetzt der Schnellbeitritt von Bosnien-Herzegowina? Wir sprechen darüber, warum das Land angeblich reif sein soll für die EU. Und Gipfel Nummer 3, beziehungsweise das ist der Gipfel, Ex-AfD-Chef Jörg Meuthen will wieder Hochschullehrer werden. Heute schauen wieder viele Augen nach Brüssel. Dort findet der EU-Gipfel statt. Vor dem EU-Gipfel allerdings steht noch ein sogenannter Atomgipfel auf dem Programm. Dazu eingeladen haben Belgien und die Internationale Atomenergiebehörde IAEA. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und andere Kernkraftbefürworter haben sich angemeldet. Heute Vormittag hat das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung eine Studie zu alternativen Reaktorkonzepten vorgelegt. Also zu der Frage, wie sieht möglicherweise die Zukunft der Atomkraft aus? Über diese Alternativen und den Gipfel habe ich gesprochen mit Christian Kühne. Er ist Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Herr Kühn, einen besseren Zeitpunkt für die Präsentation Ihrer Studie hätten Sie sicher nicht wählen können. Heute ist das Thema Atom hoch im Kurs.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Das ist natürlich eine Studie, an der wir schon lange arbeiten als Bundesamt für Sicherheit in der nuklearen Entsorgung seit 2021. Aber sie ist tagesaktueller denn je. Das ist richtig.
Die Studie befasst sich mit alternativen Reaktorkonzepten. Sind das denn die Heilsbringer? Eine Atomenergie, die viel Strom liefert, keinen Atommüll macht und sicher ist?
Ja, das sind sie sicher nicht. Sie sind sicher kein Gamechanger, auch nicht bei der Frage der nuklearen Sicherheit, auch nicht bei der Frage des Umgangs mit den atomaren Abfällen der letzten Jahrzehnte. Und sie sind sicherlich auch kein Gamechanger bei der Frage des Klimaschutzes. Diese alternativen Reaktorkonzepte machen, das zeigt die Studie sehr deutlich, kein Endlager überflüssig. Und auf der anderen Seite bringen sie eben neue Sicherheitsrisiken mit sich, auch im Betrieb, also auch dort sind Unfälle eben nicht ausgeschlossen. Und wenn man eben auf den Klimawandel schaut, dann würden diese Konzepte oder die Realisierung dieser Konzepte zu spät kommen, um die Paris-Ziele zu erreichen. Und deswegen, ja, haben Sie zu Recht von Heilsbringern gesprochen. Ich glaube, es sind eben keine Gamechanger bei den großen umwelt- und klimapolitischen Fragen, die wir heute haben.
Kann man kurz sagen, wie diese Alternativen aussehen, ohne jetzt irgendwie ein Atomphysikstudium ablegen zu müssen?
Das sind schon komplizierte Konzepte. Am Ende gibt es sozusagen einige Entwicklungslinien, die sich im Augenblick abzeichnen. Da geht es um alternative Brennstoffe, da geht es um alternative Reaktorkonzepte, da geht es um die Größe der Anlagen. Und das ist eben noch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt der Reaktor der Zukunft, der sich abzeichnet, sondern es gibt eben unterschiedliche Entwicklungslinien. Und die sind eben noch nicht marktreif und noch nicht in Serie vorhanden, sondern sind noch in der Probung oder erstmal im Konzeptstadium. Und deswegen kann man eigentlich noch nicht sagen, wie diese neuen alternativen Konzepte am Ende dann im Detail realisiert werden würden, weil eben noch Fragen daran hängen. Am Ende kann man sagen, keines dieser Konzepte wäre jetzt wirklich eine Revolution bei der Frage des, ich sag mal, der Wirtschaftlichkeit oder bei der Frage der Entsorgung oder bei der Frage des Klimaschutzes.
Wie lange würde das dauern, bis diese alternativen Reaktorkonzepte Strom liefern könnten? 10, 20 Jahre?
Na, es geht ja darum, welchen Beitrag sie insgesamt leisten können. Und wenn man sich jetzt diese Studie betrachtet, dann zeigt es sich dort sehr deutlich, dass die Größenordnung, die wir bräuchten, um Klimaschutz wirklich voranzubringen, dass wir davon noch sehr, sehr weit entfernt sind, auch bei vielen Konzepten noch wirklich erheblicher Forschungsbedarf ausgeht. Und in der Studie wird es sehr deutlich, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis diese Reaktoren dann am Ende wirklich, ich sag mal, einen Beitrag leisten können zur Stromversorgung. Und ob der dann wirtschaftlicher ist als die erneuerbaren Energien, da machen wir hier ein sehr großes Fragezeichen an. Wir glauben, dass es am Ende keinen nennenswerten Beitrag für den Klimaschutz leisten kann, weil diese Technologien zu spät kommen und auch zu teuer sind.
Das heißt, wenn uns jetzt Oppositionsparteien Glauben machen wollen mit einem U-Turn in Sachen Atomkraft, könnte man das Klima retten, dann streuen sie uns Sand in die Augen.
Also wir sehen weltweit keinen Wechsel von den Leichtwasserreaktoren zu neuen Technologien, zumindest nicht in Systemwechsel dort. Wenn weltweit auf Kraftwerke gesetzt wird, dann sind das Leichtwasserreaktoren und da ist Deutschland ausgestiegen.
Die sich da treffen, jetzt in Brüssel, zum Beispiel Frankreich, aber auch die Niederlande, Tschechien und so weiter und so fort, sind die auf dem Holzweg mit ihrem Weg weiter in Atomkraft?
Also wir als Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung sehen schon diese Debatten aus einer Perspektive mit Sorgen, weil die Sicherheitsrisiken, aber auch die Risiken bei der Frage der Entsorgung in diesen europäischen Debatten aus unserer Sicht im Augenblick einen zu geringen Raum einnehmen. Die Studie, die wir heute zeigen, zeigt nochmal, dass diese alternativen Reaktorkonzepte durchaus auch Sicherheitsfragen bei der Entsorgung sich neu stellen. Beispielsweise bei einem Salzschmelzenreaktor wäre es dann so, dass damit natürlich eine radioaktive Salzschmelze entstehen würde, für die wir heute noch nicht so einfach Entsorgungskonzepte haben, auch nicht Regeln haben dafür. Und diese Fragen werden im Augenblick europäisch aus unserer Sicht zu wenig diskutiert. Deswegen sind wir mit dieser Studie unterwegs, um diese Fragen auch zu beleuchten. Und Europa ist mit Euratom mit gegründet worden. Deswegen ist es gut, dass auch in Europa immer wieder über diese Fragen diskutiert wird. Wir aber aus einer deutschen Perspektive als Bundesamt wollen gerade die Sicherheitsfragen mit in diese Diskussion einbringen, damit dann eben auch klug entschieden werden kann in Brüssel, aber eben auch in Berlin.
Sagt Christian Kühn, er ist Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Wir sprachen über alternative Reaktorkonzepte. Ja, und der Atomgipfel, der geht jetzt zu Ende, denn der große Gipfel der Staats- und Regierungschefs beginnt in diesen Minuten in Brüssel mit einem Mittagessen. Das werden die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer auch brauchen. Denn das Programm für den Gipfel ist wieder pickepacke voll. Da geht es vor allem um weitere Militärhilfen für die Ukraine und die Lage im Gazastreifen. Aber es geht auch um neue Beitrittskandidaten, im Speziellen um Bosnien-Herzegowina. Die meisten Länder haben sich dafür ausgesprochen, darunter Deutschland, Österreich, Italien und Kroatien. Aber es gibt auch Skepsis, unter anderem bei Frankreich und den Niederlanden. Denn Bosnien ist nach wie vor ein politisch instabiles Land. Wie sieht die Stimmung in Bosnien aus? Wie groß ist die Hoffnung, dass es nun bei der europäischen Integration vorangeht? Dazu unser Korrespondent für Südosteuropa, Oliver Schosch.
Fragt man die Menschen in Bosnien-Herzegowina, merkt man schnell, dass der EU-Beitritt für viele ein leidiges Thema ist. Auch wenn sie mit uns die Verhandlungen beginnen, werden wir in 20 Jahren noch nicht beitreten. Ich glaube, wir werden mindestens 10 Jahre nicht aufgenommen. Auf jeden Fall wäre es gut für uns, aber auch für die EU. 2 Autostunden nördlich der Hauptstadt Sarajevo liegt die 40.000 Einwohnerstadt Tešanj. Hier gibt es einen bosnischen Unternehmer, der sich als echten Vollblut-Europäer sieht.
Ich bin eigentlich schon in der EU. Das Einzige ist dieser Grenzübergang. Mein Pass wird anders angeguckt.
Jenan Ajanovic ist 47. Mit 15 war er Kriegsflüchtling, hat 6 Jahre in Deutschland gelebt und dort eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht. Dann ist er zurück, um in seiner Heimatstadt Tešanj 2 große Werke aufzubauen. Für die Fertigung von Designermöbeln und Edelstahlprodukten für die Industrie. Ajanovic beschäftigt in Bosnien 240 Mitarbeiter und er kooperiert eng mit Deutschland und der EU.
Ich bin europäischer Patriot sozusagen. Ich hole mir Aufträge von dort, gebe wieder mein wohlverdientes Geld zurück an die deutschen Unternehmen, kaufe hochwertige Anlagen. Das heißt, das ist eine Symbiose verglichen mit den Chinesen. Die kaufen ja nichts in Deutschland, außer mal Firmen aufkaufen und die Technologie aufkaufen.
Der EU-Beitritt würde für Ajanovic vieles einfacher machen.
Ich könnte für meine Kunden direkt vor Ort montieren. Ich könnte schneller die Waren bekommen, auch günstiger. Und letztendlich wäre das Endprodukt auch günstiger.
Doch dem Unternehmer ist bewusst, dass das politische Umfeld in Bosnien schwierig ist.
Wir wären schon längst in der EU, hätte es diese Nationalisten nicht gegeben.
Vor allem auf serbischer und kroatischer Seite sind die stärksten Politiker Ethnonationalisten. Ihnen wird Korruption und eine Spaltung des Landes vorgeworfen, dass sie nur für ihre Bevölkerungsgruppe und vor allem für ihr persönliches Umfeld arbeiten. Die beiden mächtigsten von ihnen sind der Chef der bosnisch-kroatischen HDZ-Partei Dragan Čović und Milorad Dodik, der Präsident des serbisch-dominierten Landesteils Republika Srpska. Die beiden haben ein gutes Verhältnis zueinander. Mitte März waren sie gemeinsam in Wien bei einer Podiumsdiskussion zur europäischen Zukunft Bosnien-Herzegowinas. Dabei erweckte der bosnische Serbenführer Milorad Dodik den Eindruck, dass er mehr vom Kreml begeistert ist als von der Europäischen Union. Putin ist ein interessanter Typ. Er ist sehr angenehm. Er hört zu und hilft und ich werde nicht aufhören, mich mit ihm zu treffen und ihn zu besuchen. Die EU führt als Anhängsel der USA über die Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Eine russische Aggression sehe ich nicht. Vedran Džihić ist Südosteuropa-Forscher mit bosnischen Wurzeln am Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien. Er ist der Ansicht, dass Bosnien nicht der EU beitreten kann, solange Dodik die Republika Srpska regiert.
Milorad Dodik ist ein offensichtlicher pro-russischer Spieler. Ganz klar, dass Putin von ihm etwas erwartet in der Zukunft.
Auch bei einem positiven Votum für Beitrittsverhandlungen sieht Džihić Bosnien noch auf einem weiten Weg. Die Regierungen Frankreichs, Dänemarks und der Niederlande waren bis zuletzt auch der Ansicht, dass die Angst vor russischem und chinesischem Einfluss nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass in Bosnien zu wenig Reformen umgesetzt worden seien.
So, jetzt wissen wir die Meinung der Bosnier und Herzegowiner. In Sarajevo, Oliver Schosch berichtete, und wir fragen jetzt direkt nach in Brüssel bei unserem Korrespondenten Jakob Meyer. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Meyer, die Türkei ist wohl wesentlich fitter, ökonomisch gesehen, was einen Beitritt angeht, als Bosnien-Herzegowina. Seit 1999 wartet nun das Land am Bosporus schon im Vorzimmer der EU. Und Bosnien-Herzegowina könnte nun an der Türkei vorbeiziehen. Ist das in Ordnung?
Also die Türkei hat momentan keine Beitrittsperspektive und die Westbalkanstaaten, unter denen eben auch Bosnien-Herzegowina, haben diese Perspektive durchaus. Dahinter stehen geostrategische, geopolitische Überlegungen, auch aus Brüssel, dass man sagt, Russland und China versuchen, ihren Einfluss auf den Westbalkan auszudehnen. Dem möchte man was entgegensetzen. Deshalb eine klare europäische Perspektive, eine klare EU-Perspektive für diese Länder. Und dazu gehört eben auch, dass die EU-Kommission vor anderthalb Wochen Bosnien-Herzegowina eine sehr erfreuliche Nachricht überbracht hat, nämlich ihr seid reif dafür, dass Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Das bedeutet einfach, dass man den nächsten Schritt in dem Annäherungsverfahren eines Landes an die EU geht. Ja, und darüber wird heute beim Gipfel geredet, denn da müssen die EU-Staaten einstimmig zustimmen und dass es dazu kommt, das ist keineswegs gesagt.
Aber diese Kriterien, hat man die nicht auch so ein bisschen getunt? Es sind ja wohl nur noch 8 Kriterien statt 12 oder noch mehr. Und auch diese 8 erfüllt das Land nicht ganz. Also schmut man sich da nicht irgendwie wieder durch?
Also die EU-Kommission würde das Gegenteil behaupten. Es waren zunächst 14 sogenannte Schlüsselprioritäten, die das Land umsetzen muss. Dazu gehört vor allem, dass es mehr tut, um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren, dass es seine Verwaltung umbaut, dass es vor allem sein Justizwesen auch umbaut, die Strafverfolgung, mehr tut gegen Korruption, mehr tut gegen organisierte Kriminalität, auch mehr tut dagegen, dass die Politik in diese Bereiche mit hineingreift. Also da muss das Land noch nachholen, das bleibt auch so. Trotzdem hat die Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesagt, nein, also wir erkennen jetzt deutliche Fortschritte bei den Reformen und deshalb ist das Land aus unserer Sicht bereit für Beitrittsverhandlungen.
Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Aber es ist ja wohl so, dass die Politiker in diesem Land, in Bosnien-Herzegowina, mehrheitlich oder ja viele nicht auf dem Boden der Demokratie stehen. Holt man sich da nicht dieses Orban-Problem wieder in die EU rein, dass man nachher Regierungschefs da sitzen hat, die alles blockieren?
Zunächst mal nach Bosnien-Herzegowina. Da ruht der Blick vor allem, wenn Sie das sagen, auf den Präsidenten der bosnischen Serben, Präsident Milorad Dodik, der gute Kontakte zum Kreml-Chef Wladimir Putin pflegt und im Grunde auch seine bosnische Serbenrepublik abspalten will aus dem Rest des Landes. Also den will man natürlich nicht in der EU haben. Das ist auch ein großes Problem jetzt für die Annäherungsversuche. Auf der anderen Seite ist auch klar, egal ob man jetzt über Bosnien-Herzegowina oder über die anderen Westbalkanstaaten spricht, egal wer da noch dazukommen soll oder Ukraine oder Moldau, auch der EU ist längst klar, dass sie sich reformieren muss, dass eben dieses Orbán-Problem, dass wenn noch mehr Staaten kommen, eben noch mehr ihr Veto einlegen können bei jeder Entscheidung. Dieses Problem muss man angehen. Das bedeutet konkret, dass man mehr Mehrheitsentscheidungen zulässt, also nicht mehr so viele einstimmige Entscheidungen treffen möchte. Das Problem ist, dafür müsste die EU wieder einen einstimmigen Beschluss treffen. Und da gibt es Länder, die daran gar kein Interesse haben, unter anderem eben Ungarn.
Noch eine wirtschaftliche Frage, da geht es um Euro sozusagen. Bosnien-Herzegowina steht mit seinem BIP, mit seinem Bruttoinlandsprodukt an 112. Stelle in der Welt. Wird dieser Beitritt dann, wenn es zum Beitritt kommt, nicht die EU wieder Milliarden kosten?
Viele der neu Beigetretenen sind zunächst mal keine Nettozahler, sondern Nettoempfänger. Und dann wird der Kuchen natürlich für die anderen kleiner. Also das ist natürlich eine Sache, die allen gewärtig ist und auf die man sich einstellen muss. Auf der anderen Seite, Bosnien ist ein kleines Land und es gibt auch gute Gründe für eine Annäherung. Also wenn Bosnien-Herzegowina und andere Westbalkanstaaten nicht an der EU dranbleiben und eine europäische Perspektive bekommen, dann schauen eben andere, dass sie ihren Einfluss auf diese Länder ausdehnen. Also da gibt es schon auch gute Gründe, Bosnien-Herzegowina und die anderen näher an die EU zu bringen.
Unser Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer. In diesen Minuten beginnt der EU-Gipfel in Brüssel. Die Hochschule in Kehl in Baden-Württemberg ist eine der renommiertesten Ausbildungsstätten für Verwaltungsfachkräfte. Schaut man in den Lebenslauf vieler Bürgermeister in Baden-Württemberg, dann waren die in Kehl. Die Hochschule Kehl könnte nun bald einen nicht wirklich renommierten, aber durchaus sehr bekannten Hochschullehrer bekommen oder wiederbekommen. Jörg Meuthen nämlich, er war AfD-Chef, hat die Partei aber 2022 verlassen. Momentan sitzt er noch im Europaparlament und mit der Europawahl wird er aber aus dem Europaparlament ausscheiden. Jetzt will er an die Hochschule in Kehl zurückkehren. Christine Feenstra.
Ich bin überzeugt, dass wir diesen Politikwechsel tatsächlich einleiten müssen und dass er auch kommen wird.
Das ist Jörg Meuthen im Jahr 2018, damals noch AfD-Mann, der sich als Wahlkampfhelfer engagiert für einen Parteifreund im Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Offenburg.
Darum ist Lokalpolitik, Kommunalpolitik so unglaublich wichtig. Darum ist es wichtig, dass wir mit Bürgermeistern in diesem Land auch verankert sind, dass wir in den Kreisräten drin sitzen und so weiter.
Die Bürgermeister im Land. Für den damaligen AfD-Mann spielten sie anscheinend eine wichtige Rolle für die politische Einflussnahme. Bald wird er womöglich wieder an ihrer Ausbildung beteiligt sein. Die Verwaltungshochschule Kehl, an die Meuthen zurückkehren will, gilt nämlich als Kaderschmiede für Bürgermeister. Rektor Joachim Beck.
Ja, Herr Meuthen hatte sich bei uns gemeldet und wir haben dann ein Gespräch geführt. Und es ist so, dass die Rechtslage sehr klar ist. Das Europaabgeordnetengesetz sieht vor, dass ein Hochschullehrer, der aus dem Europaparlament austritt, an die gleiche Hochschule zurückkehren muss, an der er vorher gelehrt hat.
Den nötigen Antrag auf Wiedereinstieg an der Hochschule hat Meuthen bisher noch nicht gestellt. Nach der Europawahl hat er dazu noch 3 Monate Zeit. Eingesetzt werden könnte der Wirtschaftswissenschaftler frühestens zum Sommersemester 2025. Doch schon jetzt sorgt die Personalie für Aufregung. Vertreter eines antirassistischen Bündnisses haben sich in einem offenen Brief an mehrere Hochschulgremien gewandt. Sprecherin Jenny Haas.
Wir wollten wissen, ob es irgendwelche Strategien gibt, wie man verhindern kann, dass Herr Meuthen wieder an die Uni kommt. Es kann ja nicht sein, dass jemand, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass diese Partei auch so nach rechts gerückt ist, jetzt vom Verfassungsschutz zum Teil beobachtet wird, dass der dann einfach wieder in ein Beamtenverhältnis kommt, dass er junge Menschen unterrichten kann an einer Verwaltungshochschule. Ja, das kann ja nicht sein.
Auch wenn der frühere AfD-Mann verbal meist gemäßigt aufgetreten ist, hat Jörg Meuthen in der Vergangenheit selbst Björn Höcke verteidigt, den der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Rektor Joachim Beck sagt dazu, er könne die Aufregung um die Personalien natürlich verstehen. Er betont aber, dass Jörg Meuthen in seiner Rolle als Hochschullehrer und Beamter an ein striktes Neutralitätsgebot gebunden sei, auch außerhalb der Hochschule. Gewährleisten soll das die Lehrevaluation, sagt Beck.
Konkret ist es bei uns so, dass jeder Professor im Unterricht, die Professorin, von den Studierenden evaluiert wird. Und da gibt es Fragen zu der fachlichen Qualität, Fragen auch zur persönlichen Qualität des Dozierenden. Und wenn dazu Studierende den Eindruck haben, dass Dinge nicht gut dargestellt werden, melden die Studierenden das sehr schnell. Ich gehe aber nicht davon aus, denn der Herr Meuthen hat in dem Vorgespräch uns zugesichert, dass er sich strikt auch an dieses Neutralitätsgebot halten wird.
Das Neutralitätsgebot gilt an der Verwaltungshochschule übrigens auch für die Studierenden, die selbst schon verbeamtet sind. Meinungsäußerungen zu Meuthens Rückkehr waren jedenfalls nicht zu bekommen.
Der Ex-AfD-Chef Jörg Meuthen möchte an die Hochschule Kiel als Hochschullehrer zurückkehren, Christine Feenstra berichtete. Im Juli ist die Flut an der A 3 Jahre her. Gott sei Dank sind wir von weiteren Überschwemmungen dieser Art seither verschont geblieben. Aber Überschwemmungen sind mit die häufigsten Naturkatastrophen, insbesondere in Entwicklungsländern, fehlen dichte Netze an Messstationen, die mit ihren Daten zur Frühwarnung beitragen könnten. Das rechtzeitige Warnen kann entscheidend sein, um die mitunter katastrophalen Folgen für Bewohner, öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser und Industrie einzudämmen. Jetzt aber kommt Hilfe und wie so häufig kommt diese Hilfe aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Elisabeth Theodoropoulos aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Das KI-Modell kann Hochwasser in Flüssen vorhersagen, ohne dass es Daten einer Messstation benötigt. Es nutzt dafür öffentlich zugängliche Wetterdaten und kann damit weltweite Vorhersagen zu Hochwasserereignissen machen. Laut der Studie kann die KI 5 Tage vor dem Ereignis schon relativ zuverlässige Vorhersagen machen, die ähnlich genau sein sollen wie die des bisher genutzten Systems. Das ist das Global Flood Awareness System, ein System der Europäischen Kommission zur Vorhersage und Überwachung von Überschwemmungen auf der ganzen Welt, das aber höchstens wenige Stunden vorher warnen kann. Außerdem brauchen die traditionellen Modelle sehr viel Expertise, Rechenkapazität und Personal, um sie sinnvoll zu nutzen. KI-Modelle sind hier klar im Vorteil. Daher schätzt Christian Kuhlicke, Leiter der Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Die KI, die jetzt von einem großen Unternehmen wie Google betrieben wird, auch genutzt wird, kann erstens sehr viel großskaliger vorhersagen und auch, wenn man dem Modell glaubt, sehr viel früher. Und das heißt, dass man im Prinzip nicht mehr auf die staatlichen Vorhersagen angewiesen ist, sondern sich sehr viel früher darüber Gedanken machen kann, ob man evakuiert oder nicht evakuiert.
Noch steht der Test aus, ob dieses KI-basierte Frühwarnsystem verlässlich ist und sich auch in der Praxis durchsetzt. Wenn es sich bewährt, kann es besonders in Entwicklungsländern deutlich mehr Menschen deutlich früher warnen. Dort sind nämlich oft die finanziellen Mittel, um solche Vorhersagen zu erstellen, gering.
Man kann diese Warnungen dann per Push-Nachricht aufs Handy schicken, auf die Smartphone schicken, sodass im Prinzip die Warnung auch demokratisiert wird, kann man sagen, weil im Prinzip jeder Zugang zu diesen Warnbotschaften hat.
KI-Modelle haben allerdings den Nachteil, dass man nur sehr eingeschränkt verstehen kann, wie die Vorhersagen zustande kommen.
Jedes Warnsystem, kann man wohl sagen, ist in den meisten Regionen besser als kein existierendes Warnsystem. Von dem ist es gerade in den ärmeren Teilen der Welt, die keine guten Warnsysteme haben, ist das ein absoluter Gamechanger.
Die Forschenden haben das Modell bereits in ein Frühwarnsystem integriert, das öffentlich zugängliche Vorhersagen für über 80 Länder liefert.
1821 hat der Schotte John Sharp Douglas in Hamburg eine Seifenfabrik gegründet. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil daraus die Parfümeriekette Douglas geworden ist, über die wir jetzt sprechen. Douglas hat bewegte Zeiten hinter sich, Umbauten und verschiedene Geschäftsmodelle. Vor rund 10 Jahren haben die damaligen Eigentümer die Kette von der Börse genommen. Heute kehrt Douglas wieder zurück. Erster Handelstag für die Aktie in Frankfurt. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar. Warum geht ein Einzelhändler in schwierigen Zeiten erneut an die Börse?
Ja, erstens Hoffnung. Douglas geht davon aus, dass Kaufkraft zurückkommt, dass die Inflation weiter sinkt, dass wir dann einfach wieder mehr ausgeben. Und zweitens Schulden. Das Unternehmen hat 3,4 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten. Dieser Börsengang heute soll 800 Millionen Euro bringen. Die jetzigen Eigentümer schießen weitere 300 Millionen zu. Und das Geld soll komplett in den Abbau dieser Schulden fließen. Der Börsengang heute Morgen, der lief allerdings wirklich sehr mäßig, würde ich sagen. Der Ausgabepreis lag mit 26 Euro schon niedrig und der erste Kurs dann darunter. Und im Verlauf des Vormittags ist er dann noch weiter abgesackt. Dieses Ziel, Schulden zu reduzieren, ist nicht unbedingt so attraktiv für Anleger.